Ich lese aus der Einheitsübersetzung Matthäus 2, 13 bis 23. Wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes, denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig und er sandte aus und ließ in Bethlehem und in der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von 2 Jahren töten. Genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist. Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren nicht mehr. Als Herodes gestorben war, siehe, da erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel, denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber hörte, dass in Judäa Archelaus anstelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten gesagt worden ist: Er wird Nazoräer genannt werden. Amen.
Ich möchte nochmal mit uns beten. Christ, du bist erschienen, so singen wir in dem Lied, uns zu versöhnen. Daran denken wir und wir danken dir, dass wir dir alles bringen dürfen, unsere Sorgen und Ängste, die Nöte, die wir sehen, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und wir sehen dich als den großen Versöhner. Und dafür sagen wir dir Dank. Amen. So ist das manchmal mit dem Gehen oder Bleiben. Nur eine Josef-Geschichte. Meine Gedanken dazu liegen die Weihnachtsgeschichte, die wir ja vielleicht noch im Ohr haben, und die eben verlesene Fluchtgeschichte nach Ägypten zugrunde. Ich lade uns ein, diese Geschichte einmal und in erster Linie aus dem Blickwinkel und von der Person von Josef her zu betrachten. Es ist eine Geschichte, die uns für den heutigen Sonntag als Perikopentext vorgeschlagen ist. Ist ja kein gewöhnlicher Sonntag, Rainer hat schon darauf hingewiesen, sondern ein Sonntag, der, wie man so sagt, zwischen den Jahren liegt. Das alte Jahr, das alte ist noch nicht ganz vergangen, das neue ist aber noch nicht da und wir wissen auch nicht, wie es aussehen wird. So gesehen ist auch Josef in der Geschichte ein Pendler, wenn auch nicht zwischen zwei Welten oder nicht zwischen 2 Jahren, aber vielleicht doch ein bisschen zwischen 2 Welten. Zur Ruhe kommen scheint für ihn nicht zuzutreffen, so zumindest die Erzählung. Weihnachten, was gerade hinter uns liegt, ist mit seinen Gedanken, mit seinen Ereignissen der Steuerschätzung kein Platz für die junge Familie, Stall in Bethlehem, Kind in der Krippe, Engelschöre, Hirten und Geschenke von den 3 Weisen, wie wir es eben gehört haben, aus dem Morgenland, ist vorbei. Und wir haben dann gelesen, wie die Geschichte weitergeht. Steigen wir also nochmal ein in die uns von Weihnachten her bekannte Geschichte und werfen dabei einen besonderen Blick auf Josef. Das fängt schon etwas vorher an. In Matthäus 1,18 heißt es, mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria war mit Josef verlobt, noch bevor sie beide zusammenkamen, das Wort, was wir heute kennen als Geschlechtsverkehr miteinander hatten, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, und zwar durch das Wirken, so heißt es im Vers, des Heiligen Geistes. Josef wurde also Vater. Ob er der Vater war oder ob jemand anderes, blieb ihm, dem Josef, wie wir noch lesen werden, erst einmal unklar. Der vermeintlich gesunde Menschenverstand sagt wahrscheinlich eher, das Kind ist bestimmt von Josef und Maria, die beiden haben sich ja geliebt, wir haben es ja gesehen. Glaubenskritische Menschen sagen vielleicht, Josef und Maria haben bestimmt kein Kind gezeugt, sowas tut Josef nicht vor der Heirat. Maria muss mit einem anderen Mann zusammen gewesen sein, schließlich kannten sie Josef ja, so unser Text, als rechtschaffenen Handwerker. Für Glaubende, das haben wir auch eben gesungen, ist es klar, das Kind, dessen Geburt wir Weihnachten feiern, ist das Ergebnis einer wundersamen göttlichen Zeugung durch den Heiligen Geist. Das, was uns für heute selbstverständlich und als Gott gegeben erscheint, war für Josef aber eine Anfechtungs- und eine Schicksalsgeschichte. Ein Teil der Geschichte, über den wir, zumindest muss ich das von mir sagen, oft und leicht hinweglesen. Das ist schade, weil dahinter eine Geschichte eines Menschen, nämlich die des Josef, steckt. Mit vielen Fragen und mit großer Verzweiflung. Eine Geschichte, die einen, wenn sie einem selber passieren würde, schon mal aus der Bahn werfen könnte. Nicht nur für Josef war es eine verzwickte Geschichte, die er wohl so kaum für möglich gehalten hat. Ähnlich geht es heute vielen Zeitgenossen, die da sagen, das kann ich ehrlich gesagt nicht glauben, wie soll das gehen? Künstliche Befruchtung gab es damals schließlich noch nicht. Wie gehen wir eigentlich mit diesen Zweiflern, mit diesen Menschen um? Wenn du das nicht glaubst, dann bist du eben kein Christ. Steht ja schließlich in der Bibel und wir beten in unserem apostolischen Glaubensbekenntnis, dass wir an Jesus, unseren Herrn, glauben, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von einer Jungfrau Maria. Was mag in Josef vorgegangen sein? Ich glaube, man kann mit Fug und Recht davon ausgehen, dass er mindestens sehr überrascht war. Wie kann das sein? Ich, Josef, war es nicht. Ich habe mit Maria nicht geschlafen. Da kommen schon mal Zweifel an der Treue seiner Verlobten auf. Wie soll ich mich nun verhalten? Bleibe ich bei dieser scheinbar untreuen Frau? Wie gehe ich mit diesem Vertrauensbruch um? Kann ich ihr verzeihen? Wird mich die Eifersucht verzehren? Und vor allen Dingen, kann ich das Kind trotzdem lieben wie mein eigenes? Habe ich mir das alles jetzt nur ausgedacht und Josef sozusagen in den Mund gelegt? Nein. Im Matthäus Evangelium 1 lesen wir ab Vers 18, als Maria, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Offensichtlich hatte er seine zukünftige Frau sehr geliebt, wollte sie nicht in Schande bringen, sie nicht bloßstellen. Ob er sich zutraute, dem Kind, das nicht von ihm war, ein guter Vater zu werden, scheint mir dagegen nicht ganz so klar. Schließlich wollte Josef trotz der Liebe zu Maria sie heimlich verlassen. Und als er noch überlegte, was er tun sollte, gehen oder bleiben, erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, fürchte dich nicht. Ich glaube, das kennen wir. Es ist oftmals Angst, die uns zum Tun antreibt, manchmal auch zur hektischen Betriebsamkeit. Hier die Angst der Blamage vor der Bloßstellung. seiner Verlobten. Was werden die Leute wohl sagen? Josef, sprach der Engel, fürchte dich nicht, Maria zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Durch einen Traum, welch eine Intimität, keine Bloßstellung steckt da drin. Ein Traum, den jemand ganz alleine träumt. Schwanger vom Heiligen Geist. Mal ehrlich, wie würde ich heute oder du reagieren, wenn wir nach einem solchen Traum aufwachen würden? Im günstigsten Fall ernten wir ein bemitleidenswertes Träumweiter. Josef ließ sich durch die Botschaft des Engels umstimmen. Und das war gut so. Er tat, was ihm der Engel des Herrn gesagt hatte und nahm seine Frau zu sich. So lesen wir es weiter im Vers 24. Josef stellte sich der Situation, einer Situation, die er selbst wohl für sich selber so nicht geplant hatte und auch nicht gewollt hatte, zumindest nicht geplant. Viele Geschichten im Neuen Testament enden ja nach dem geschilderten Ereignis. Das ist jetzt hier geschildert. Oft handelt es sich um ein Wunder und ehrlich gesagt bin ich schon manchmal neugierig, wie sie weitergegangen wären. So zum Beispiel die Geschichte von der Auferweckung des Toten in Nain oder von Zachäus, dem Kleinen, der mit dem Maulbeerbaum, ihr erinnert euch. Hat der junge Mann aus Nain seine verwitwete Mutter weiter versorgen können? Oder hat Zachäus wirklich alles zurückgezahlt und erstattet? Und wie haben die Geschädigten reagiert? Wie gesagt, neugierig wäre ich schon. Aber ganz ehrlich, ist es nicht manchmal auch so bei uns? Da scheinen wir was zu übernehmen von diesem Gedanken. Einmal bekehrt, immer bekehrt. So als wäre nun alles klar und eitel Sonnenschein in meinem und unserem Glaubensleben. Auch unsere persönliche Glaubensgeschichte endet ja nicht mit der Bekehrung. Sie geht hoffentlich lebendig weiter. Trauen wir uns, unsere Zweifel und Fragen an- und auszusprechen? Erzählen wir uns von unseren Höhen und Tiefen? Viele von uns haben zuletzt im Glaubenskurs gerade das Erzählen und den Austausch über die persönlichen Glaubenserfahrungen, die Zweifelnden und die Aufbauenden, als sehr hilfreich erlebt. Und so können wir froh sein, dass unsere Josefsgeschichte auch nicht zu Ende ist, sondern weitergeht. Das gibt uns die Möglichkeit, mitzuverfolgen, ob und vor allen Dingen, wie Josef nun mit der Situation umgeht. Eins wird deutlich. Josef nimmt seine Rolle als Ehepartner und Vater nicht nur an, sondern er nimmt sie sehr ernst. Allerdings wird er auch sehr schnell aus dieser neuen Rolle herausgerissen. Gerade erst ist Josef zu einem Sohn gekommen, den er den Namen Jesus geben sollte. Ein Sohn, den er nicht zuletzt durch den Akt der Namensgebung, wie es durch die Väter damals üblich war, gerade angenommen hat. Schon wartet die nächste Überraschung, und zwar ziemlich harsch. Steh auf! Zum zweiten Mal erscheint ihm ein Engel im Traum und gibt klare Anweisungen. Eine Frage am Rande. Haben wir eigentlich noch Träume? Und was mache ich mit meinen Träumen? Vertrauen wir unseren Träumen und glauben, dass Gott auch so zu uns sprechen kann? Josef sollte mit Frau und Kind nach Ägypten fliehen und dort verweilen, bis ich dir etwas anderes sagen werde, so heißt es im Text. Damit zeigt Gott Josef seine Begleitung und Unterstützung an, bis ich dir etwas anderes sagen werde. Ich bin bei dir, ich navigiere dich, ich nehme deine Sorgen und Ängste wahr. Ich sehe dich und behalte dich im Auge. Ganz so, wie es in einem Lied heißt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Und Josef folgt den Anweisungen Gottes, des Engels, ohne Wenn und Aber. Ich bewundere ihn dafür, seine Geduld. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will, bevor es losgeht, gerne und möglichst immer genau wissen, wo es denn bitteschön lang gehen soll. Und vor allen Dingen, wie es dann weitergehen soll. Der Hinweis auf so manche Zwischenstation reicht mir dann nicht. Steh auf und flieh nach Ägypten, bis ich dir etwas anderes auftrage. Josef flieht heimlich des Nachts, wenn man so will, buchstäblich im blinden Vertrauen. Im Anschluss daran verweist der Evangelist Matthäus auf eine Stelle aus dem Alten Testament, durch die sich erfüllen sollte, was Gott durch den Propheten in Kapitel 11, Vers 1 im Buch Hosea gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wir wissen nicht, ob Josef diese Stelle überhaupt kannte, wohl eher nicht. Wenn dem so sein sollte, dann konnte er das Prophetenwort in seiner Bedeutung auch gar nicht als Teil seiner persönlichen Lebensgeschichte und als heilsgeschichtliches Gesamtwerk des Handelns Gottes einordnen. Was meines Erachtens das von Josef gelebte Gottvertrauen nochmal in einem viel höheren Licht erscheinen lässt. Für uns als Lesende des Matthäus-Evangeliums will diese Stelle mindestens zwei Dinge verdeutlichen. Gott ist der Immanuel, der Gott mit uns, der, der mit seinen geliebten Kindern, mit uns Geschichte schreiben will. Angefangen mit dem Kind in der Krippe in Bethlehem, fortgeschrieben mit dem Volk Israel. Deshalb können die Verheißungen des Propheten Hosea nun auf Jesus auch angewandt werden. Im Buch Hosea bezeichnet der Prophet ganz Israel als Sohn noch, der aus Ägypten herausgeführt wird, wie Jesus selbst durch die Flucht erst nach Ägypten, dahin, wo sein Volk Israel herauskommt, erst hingeht und dann wieder herausgeführt wird. Ägypten, in dem Fall sogar der Fluchtort. Nun folgt ein Einschub, wobei ich auf die vorhin gelesenen Verse mit dem Kindermord nicht näher eingehen will. Vielleicht nur so viel: Die zwei Verse verdeutlichen für mich noch einmal, dass die Situation, aus denen Maria und Josef kommen und das Kind mit der Flucht gerettet werden sollten, sehr real und bedrohlich war, so wie wir auch manche Situation als sehr real und bedrohlich erleben. Zum dritten Mal erscheint Josef in Vers 19 ein Engel des Herrn im Traum. Der Engel schildert ihm erst einmal die neue Situation, nämlich dass Herodes gestorben war und die Gefahr vorbei ist. Das konnte Josef über die Entfernung von über 300 Kilometern nicht wissen. Was kann man schmunzelnd hinzufügen? Internet gab es eben noch nicht und WhatsApp. Also kam der Engel direkt, aber das hat ja auch manchen Vorteil. Er überbrachte direkt und ohne Fake News die Nachricht. Im Umkehrschluss erwartet Gott vielleicht von uns, dass wir selbst so ganz ohne die Hinweise durch Engel tätig werden sollten, wenn wir von einem Ereignis etwas wissen? Hier konnte er es nicht wissen. Es könnte ja sein, dass Gott deshalb uns nicht immer gleich einen Engel schickt, damit wir selbst mal in Bewegung kommen. Denkbar wäre es, wie meine ich das? Tätig werden können wir immer dann, wenn wir von einer Situation oder einem Ereignis selbst wissen und erfahren haben. Zum Beispiel, wenn wir im Gottesdienst hören, dass jemand krank ist, dass es jemand nicht gut geht, dann können wir helfen und das sollten wir auch tun. Bei plötzlichen und ganz überraschenden und unerwarteten Ereignissen sprechen wir dann oft davon, dass wir da wohl einen Schutzengel gehabt haben, der uns geholfen hat. Ja, Gott sei Dank. Für diese Gedanken könnte im weitesten Sinne auch sprechen das immer da, wo wir in den Versen, die wir gehört haben, aber auch in Matthäus 1 vorneweg, in der Bibelübersetzung die Worte, nimm das Kind und seine Mutter, immer wenn wir das lesen, dafür steht das griechische Wort Paralambano, ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird, aber ich habe es gefunden, das Wort bedeutet so viel wie jemand zu sich nehmen oder annehmen. Und es ist weniger formal im Sinne von, ich nehme dich mit, sondern es steht zu verstehen, sondern im Sinne von sich eines Menschen annehmen, beziehungsweise sich einander zuwenden, gemeint. So kann auch ein Stück Gemeinschaft entstehen, familiär wie bei Maria und Josef mit ihrer komplizierten Geschichte und darüber hinaus. Gott gibt allen in ihrer jeweiligen Bedrohungssituation den Schutz, der gebraucht wird. Und dann sind da noch die beiden letzten Verse unserer Betrachtung. Josefs Familie ist zurück in Israel. Herodes, der dem Kind und wahrscheinlich auch aus Rache die ganze Familie nach dem Tode getrachtet hat, ist nun selbst tot. Als Josef hört, dass Archelaus anstelle seines Vaters Herodes regiert, bekam er es mit der Angst zu tun. Interessant finde ich hier, dass Josef nun erstmalig nicht eine ganz konkrete Weisung des Engels umzusetzen hat, die er dann auch wörtlich und genau so umgesetzt hat bisher. Bisher ging es allerdings immer um Sachverhalte, die Josef nicht von sich aus erkennen konnte. Maria ist schwanger vom Heiligen Geist. Herodes will das Kind töten, ja vernichten. Herodes war gestorben. Josef konnte dies einfach nicht aus eigener Kraft heraus erahnen oder gar wissen. Nun wieder in der Heimat erkennt er erstmalig und von sich aus, dass da, wo er sich gerade befindet, nicht der sicherste Ort für seine Familie war. Und er zieht ohne eine ganz konkrete Anweisung durch den Engel, allgemein, Zitat, in das Gebiet von Galiläa und kam in eine Stadt, klingt fast zufällig, namens Nazareth und nahm dort Wohnung. So der Text nach der Zürcher Übersetzung. Wenn man so will, nimmt uns Gott als seine Geschöpfe in unserem So-Sein, in unserem als sein Geschöpf, als sein Ebenbild ernst und sieht uns nicht nur als bloße Befehlsempfänger. Vielmehr wird Josef zum aktiven Teil und mitdenkenden Teil dieser Geschichte. Warum erwähne ich diesen Gedanken? Ich glaube, dass Gott da, wo wir tätig werden können, weil er uns die Kraft und die Fähigkeit dazu gegeben hat, es auch tun sollten. Gehen oder bleiben? So habe ich zu Anfang in der Überschrift gefragt. Auch diese Frage kann man nicht allgemeingültig beantworten. Gottes Antworten sind immer auf die jeweilige Situation abgestimmt. Während Josef sich entschloss, bei seiner Familie zu bleiben und das Kind wie ein guter Vater anzunehmen, kann Flucht auch als Mittel zur Bewahrung von Gott eingesetzt werden. Ein Mittel, das erst einmal bei mir auf ein bisschen Widerstand stieß und dann auslöste. Warum fliehen und nicht bleiben, war mein Gedanke. Vielleicht, weil ich Gott vertrauen kann, dass er es gut mit mir, mit uns meint. So wird aus einer Fluchtgeschichte eine Geschichte der Bewahrung. Ein Nebengedanke, vielleicht hilft diese Einsicht auch zu einem anderen Umgang mit Flucht und Vertreibung, wie wir sie weltweit und aktuell auch bei uns erleben. Josef ist dem Stehauf gefolgt, hat sich nicht nur auf die eigenen Kräfte verlassen oder sich mit den Gegebenheiten passiv abgefunden. Er ist, wenn man so will, beweglich geblieben. Zur Beweglichkeit gehört auch eigene durchkreuzte Wege anzunehmen. Das ist nicht immer einfach. Selbst Umwege können bekanntlich die Ortskenntnis erweitern. und unseren Horizont. Im Vertrauen auf Gott wollen wir uns aufmachen und uns dabei von der Losung des fast vergangenen Jahres leiten lassen. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Und die Jahreslosung zwischen den Jahren, die Jahreslosung 2025, empfinde ich als eine Art Fortsetzungsgeschichte mit Aufforderungscharakter. Prüft alles und behaltet das Gute. Als Glaubende sind wir, so schreibt Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki, Kinder des Lichts und tragen den von Gott geschenkten Panzer der Liebe und des Vertrauens. Mit diesem Prüfauftrag, finde ich, können wir getrost ins neue Jahr gehen, das Gute zu behalten, das Böse zu meiden, beziehungsweise mit Gutem zu überwinden, als Einzelne und als Gemeinde, zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen um uns herum. Amen.